Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mir gegenüber, wie gewohnt, Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa.
Moin Niklas.
Grüße dich.
Ja.
An einem Mittwoch, an dem man langsam, aber sicher den Glauben verliert, kann man nicht sagen, sondern es hat sich ja so verfestigt. Aber man verliert irgendwie den Glauben an sich selbst, habe ich das Gefühl. Es ist einfach nur unfassbar.
Schwierig, Bodenhaftung zu behalten, muss man schon sagen. Das ist nach dem vergangenen Samstag allemal.
Ja, 1:0 im Volkspark. Wieder gewonnen, wieder zu null. Allen Widrigkeiten getrotzt, gelb-roten Karte in der letzten Viertelstunde in Unterzahl gespielt. Und am Ende trotzdem als Sieger vom Platz gegangen. 12 Punkte Vorsprung auf den HSV. Relegation damit so gut wie sicher, aber das haben wir ja letzte Woche schon gesagt.
Ja, mit Relegation inklusive des deutlich besseren Torverhältnisses.
Genau,
ne?
Genau. Mhm. Weiterhin 6 Punkte auf Fortuna Düsseldorf, die schon am Nachmittag einen Arbeitssieg gefeiert hatten über Greuther Fürth. Auch eine Wahnsinnsserie mittlerweile haben. Geht da alles im Gleichschritt. St. Pauli auch gewonnen.
Ja.
Und jetzt gehen uns langsam die Spieltage aus.
Ja, so viel ist es nicht mehr. Aber das, was das Spiel im Volkspark gezeigt hat, neben den ganzen Rahmenbedingungen, der Ausverkauf, Flutlicht, alles bla bla bla, die ganze Nummer, das war schon ein schöner Festabend aus Kieler Sicht, das muss man klar sagen. Und die Jubelorgie nach dem Schlusspfiff da mit einem Trainer, der außer Rand und Band fast hochgehüpft ist, jeden umarmt hat. Also Uwe Stöver, wie früher als in seiner aktiven Karriere als Verteidiger, nach vorne geprescht, ungeachtet der angeschlagenen Hüfte. Also auch nach dem Spiel haben alle nochmal vollen Einsatz gezeigt. Und das Spiel selber war natürlich wieder eine weitere Facette der Aufstiegsreife, so will ich es mal formulieren. Denn das ist nicht immer, und der HSV hat ja jetzt gegen den Ball und in der Deckung gut gespielt. Das muss man wirklich sagen. Das war schon im Angriff ein bisschen einfallslos. Und das wiederum lag natürlich in der konzentrierten und über die gesamte Spieldauer sehr, sehr clever und gut agierenden Kieler Deckung. Es hat aber der Auftritt von Holstein hat eine weitere Facette der Aufstiegsreife offenbart. Es müssen nicht immer brillante Spielzüge, Ballstaffetten und sonstiges sein oder 35-Meter-Schüsse mit 131 km/h. Das geht auch anders, und zwar Abwehrschlacht, und das können sie auch. Und so steigst du auf.
Ja,
definitiv. Das ist einfach so.
Ja. Also ich fand auch, man ist ja, wenn sie, ich habe so in der Halbzeitpause gedacht, so ja, interessantes Spiel, irgendwie jetzt ein bisschen ungewohnt, weil man ja die letzten Wochen auch ja total verwöhnt war, ne, von dieser Kontrolle und Dominanz und wie man da die Gegner teilweise wirklich dahergespielt hat. Das war jetzt natürlich nicht der Fall, es war alles ein bisschen mehr auf Sicherheit bedacht, sehr kompakt, aber je länger das Spiel dauerte, desto größer wurde die Freude darüber, und dann vor allen Dingen fand ich auch in der Unterzahl, wie konsequent da einfach verteidigt wurde, ne, mit dieser Dreierkette da hinten.
Das war der absolute Wahnsinn, direkt auch noch vor der HSV-Fankurve, wo der HSV, wenn sie angreifen, natürlich besonders gefährlich sind mit dem akustischen Background dann noch wie Kalle Johansen, Patrick Eras und Marco Ivicic das wegverteidigt haben. Was ihnen entgegenkam, das muss man auch klar sagen, war natürlich die gewisse Einfallslosigkeit, die ich schon eben angesprochen habe. Wenn da drei solche Funktürme hinten drin stehen, kopfballstarke Funktürme, das dann überwiegend mit Flanken zu versuchen, war jetzt auch nicht die klügste Idee vom HSV. Und soll es recht sein.
35 waren es insgesamt vom HSV.
Da gab es natürlich die ein oder andere gefährliche Situation, ist da schon entstanden. Also alles wegverteidigen kann man auch nicht, aber dann sitze ich da reingeschmissen in den Ball, Weiner kratzt ihn kurz vor der Linie noch, aber es waren jetzt nicht, das waren vielleicht 2, 3 brenzlige Situationen, mehr war ja nicht vom HSV. Nee,
es war so Anfang zweiter Halbzeit, ne, hat der HSV so eine Drangphase gehabt, dass du die immer mal haben wirst, ja, ist ja klar, aber das war ja auch total passend, der HSV drückt 10, 12, 13 Minuten. Mhm. Und dann machst du in der 59. Minute halt das Tor, ne?
Ja.
Also das, gut überstanden und dann vorne, ja, halt zugeschlagen. Das war schon in der Gesamtheit einfach wirklich erneut beeindruckend, auch wenn es halt nicht diese Dominanz war, die man sonst hatte, die du aber natürlich gegen den HSV ja auch nicht erwarten kannst.
Nein, also, nicht in der Situation zumindest. Ja. Und es wäre vielleicht auch noch anders gekommen. Also erstmal muss man natürlich sagen, wann ist das Tor wieder gefallen, ne? Hatten wir letzte Woche, ja, schon, 45. bis 60. Ja. Vorsicht, ja, vor Holstein wieder zugeschlagen, wieder nach einem im Anschluss an einen Standard. Ich glaube, das, ich weiß, ich habe die Zahl habe ich nicht. Ich glaube, das war das 18. oder 19. Tor nach einem ruhenden Ball. Auch Ligaspitze mit Kaiserslautern, glaube ich. Das ist einfach, aber man hätte schon in der ersten Halbzeit natürlich Porats Schuss.
Da geht ja gleich los, ne? Das nach
geht
zwei
gleich
Minuten.
Los. Ja. Denke, was geht jetzt hier denn ab? Dann hatte Steven Skripski noch einen Riesen auf dem Fuß, 2, 3 Halbchancen noch dazu. Und dann natürlich die Situation da in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als der Schiedsrichter sich dann auf dem, nach VAR Einspruch, ein Handspiel im HSV-Strafraum und der guckt sich das auf dem Videobildschirm da an und entscheidet dann, nee, ist kein Elfer. Also, das mag regeltechnisch, es konnte jedenfalls keiner, ich kann es nicht mehr beurteilen, ehrlich gesagt, von den Protagonisten vermochte es auch keiner mehr zu urteilen. Steven Skripski hat hinterher gesagt, Elfmeter oder nicht, Handelfmeter oder nicht Handelfmeter, das ist Lotterie. Also, sie konnten es alles weglächeln, die Störche, auch Trainer habe ich nicht gesehen, richtig, die übliche, alles konnte man weglächeln mit dem 1-0-Sieg im Gepäck, lässt sich das alles gut verschmerzen, dennoch bleibt da irgendwie, so geht das irgendwie mit dieser Handregel einfach nicht weiter.
Nee, ne? Genau, also das finde ich auch die Regel, ich muss da mal sagen, für mich ist es wie Sascha Stegemann das entschieden hat, gelöst hat, ist es für mich in Ordnung, muss ich dir wirklich sagen, in allen Situationen, die auf dem Prüfstand stehen. Ne? Wir haben diese Szene mit dem Elfmeter, da ist das für mich, wenn er im ersten Moment sagt, es ist kurze Distanz, es ist keine Vergrößerung der Körperfläche, weil es, weil der Arm schon da ist, keine Bewegung dahin ist. So, wenn er dann nach VAR dabei bleibt und sieht, für sich sieht, es ist keine Fehlentscheidung, die ich da getroffen habe. Finde ich es völlig in Ordnung, wenn er bei der Entscheidung bleibt. So soll der VAR ja eigentlich eingesetzt werden. Dass er aber diese Entscheidung so trifft, liegt halt an dieser schwammigen Regel, ne? Ja. Die halt super viel Subjektivität einfach immer noch einschließt,
ja,
was halt per se einfach mistig ist.
Ja.
So. Das gilt dann mit dem, dass ich das in Ordnung finde, gilt dann auch für das Tor. Da hat sich ja haben sich ja alle HSV-Beteiligten furchtbar drüber aufgeregt. Marco Ivesic da im Fünfer gegen Matteo Raab, den Keeper, der ihn so wegblockt. Er hat die Arme halt nach hinten und hält ihn so ein bisschen fest. Das ist halt ungeschickt in dem Moment. Gleichzeitig ist es auch so, dass da noch 4 andere Leute vorstehen und es ist halt irgendwie auch Positionsgerangel und diese Fünferregel gibt es halt nicht mehr.
Das ist zum Beispiel, da stellt man noch fest, dass es immer wieder neue Sachen gibt, weil das war mir bis zu dieser Szene, ich muss das ganz ehrlich sagen, nicht bekannt. Ich dachte, also gut, dass es nicht mehr so konsequent abgepfiffen wird, wenn man im Fünfer gegen den Keeper etwas robuster einsteigt, das wusste ich schon, aber dass der Keeper keinen Artenschutz mehr hat in seinem 5-Meter-Raum, das wusste ich nicht. Und demzufolge war diese Entscheidung natürlich auch, da gebe ich dir recht, aus Schiedsrichtersicht nachvollziehbar, weil der Ball war nicht da in der Nähe. Also das ist ja eines der wichtigsten Kriterien da. Wenn der Ball jetzt da direkt davor, dann hätte der Schiedsrichter möglicherweise auch anders entschieden. Aber der war nicht in der Nähe, die Flanke kam erst danach. Dass er dann vielleicht schlechter zum Ball steht, der Torwart in der Folge, das mag alles sein. Aber da bin ich bei dir, gut. Erster Elfmeter, diese Elfmeter-Geschichte, schwammig, Auslegungssache, er hat es so ausgelegt, muss man akzeptieren, kann man, wie gesagt, auch verschmerzen, dass der HSV beleidigt ist, dass dann das Tor gegeben wurde für Holstein, passt dann zu der Gefühlsgeschichte bei den Rothosen, ist aber dann in der Konsequenz auch nachvollziehbar.
Ja, also
eher wäre die Frage noch, ob das vorher überhaupt ein Eckball war.
Damit geht's los und da sind wir dann ja schon wieder auch im Thema VAR. Ne, dieser Eckball führt dann zum Tor. wird halt aber nicht überprüft, weil Eckbälle, Einwürfe und so weiter nicht überprüft werden, egal was jetzt daraus passiert. Ne? Da ist ja auch schon wieder, es ist zwar konsequent geregelt in irgendeiner Form, aber du hast halt da auch schon wieder so ein bisschen Zähneknirschen dabei. Ne? Das ist genau wie mit gelben Karten ja. Da haben wir schon beim Nürnberg-Spiel drüber gesprochen, ob man sich da nochmal anguckt, aber dann hättest du die, so wie jetzt gelb-rot, die erste nochmal angucken und so weiter und so weiter. Oh, alles super schwierig. Und ich glaube auch bei dieser Elfmeterszene, da kannst du als Schiedsrichter fast nur verlieren.
Ja, ja, das
eine,
ist so.
Eine Seite ist immer sauer.
Ja, na klar.
Egal, ob das jetzt relativ eindeutig ist oder nicht. Ja. Ich fand's super, und da hat der DFB ja offenbar ein bisschen dazugelernt, dass er sich hinterher dazu geäußert hat.
Das hat mich auch gewundert.
Weil
ja.
normalerweise kennst du das ja, wird irgendwie Maulkorb verpasst und dann wird nicht drüber gesprochen und keine Ahnung. Ich fand das richtig gut und ich fand das auch, selbst wenn man jetzt damit am Ende des Tages immer noch nicht einverstanden ist, hat er trotzdem seine Sichtweise dargelegt.
Ja.
Die man durchaus nachvollziehen kann, finde ich zumindest, also ich konnte es nachvollziehen und dann finde ich es in Ordnung, wenn er spricht und selbst wenn es dann ein Fehler ist, selbst wenn da ein Fehler gemacht worden ist, es machen alle Fehler, alle Beteiligten, sowohl auf dem Platz als auch daneben, als auch auf den Rängen, als auch wir als Schreiberlinge, jeder macht Fehler und dann gehört das dazu, er hat darüber gesprochen, er hat es erklärt und dann finde ich es völlig in Ordnung und genauso gilt es für die gelb-rote Karte, die ist an sich auch völlig in Ordnung, das erste Foul allein schon wegen der Häufung. Ich glaube, es war Holtbys fünftes oder sechstes Foul. Das zweite ist eine klare gelbe Karte. Für mich passt es nicht dazu, wie er vor allen Dingen in der ersten Halbzeit die Karten hat stecken lassen und lange Leine hat und sehr viele Sachen hat laufen lassen, weil so ein, zwei Situationen, die genau wie Holtbys zweites Foul in der ersten Halbzeit auch waren, dann nicht mit Gelb bestraft worden ist. Oder ich denke an Ferrei, der da in Becker reinspringt, da an der Mittellinie, ist für mich auch eine gelbe Karte. Da finde ich, muss er sich den Vorwurf gefallen lassen, dass das nicht so richtig zur Linie passte vielleicht, aber für sich betrachtet.
Da war bei der Kartenverteilung, sagen wir mal, bis auf die Schlussphase gab es gar keine Linie, weil wir haben da auf der Pressetribüne orakelt, dass er die vielleicht vergessen hat, die Karten, oder dass er zeigen wollte, dass man auch in so einem hitzigen Nordduell ohne Karten auskommen kann. Das war natürlich, also wenn das da noch ein bisschen mehr zur Sache gegangen wäre, ist ein Schiedsrichter dann auch sehr schnell in der Situation, dass ihm das, die gesamte Gemengelage aus der Hand gleitet.
Ja.
Und du hast es angesprochen, also Jonas Meffert, unser Meffo sozusagen, ne? Wie der beim Holstein-Konter Philipp Sander an der Seitenlinie, kurz nachdem Sander die HSV-Hälfte da reingelaufen ist, das war nicht ganz von hinten. Es war aber seitlich von hinten und es war mit aber sowas von überhaupt keiner Chance, den Ball zu bekommen.
Nee, es war einfach weggeflext.
Und halbe Höhe noch. Ja. Also der Begriff wegflexen passte da. Ja. Ich habe Mevo hinterher auch gesagt, Mevo, das kannst du aber nicht machen. Ne? Und dann sagt er, ja, weiß auch nicht. Also das war glatt rot.
Ja.
Das war einfach, wenn das keine rote Karte ist, verstehe ich das nicht mehr. Dann brauchen wir das nicht. Ja. Das war nicht dunkelgelb, das war glatt rot, weil es war einfach Frust. Das war Entsetzen, die Panik, dass da vielleicht ein weiterer Einschlag da im eigenen Netz landen könnte. Und das so leid mir das tut für Meffo, den ich wirklich sehr als Fußballer, als Mensch sehr schätze, aber in dieser Situation muss er die rote Karte bekommen. So, und das darf man dem Schiedsrichter zum Vorwurf machen, deshalb war die Leistung eben nicht gut von ihm. Die beiden vermeintlich spielentscheidenden Szenen, da bin ich schon bei dir, kann man so akzeptieren, wenn er das dann so erklärt aus seiner Sicht, dann muss man das auch akzeptieren. Aber diese mangelnden Karten und speziell das Ding gegen Meffo, also das ging gar nicht. Also
ich finde es nur so lustig, wie jetzt auch wieder so Verschwörungstheorien ja mal auftauchen. Es gibt ja immer so diese Vokabel Konzessionsentscheidung, ne? Also das Tor gibt er jetzt, weil er den Elfmeter nicht gegeben hat. Ja. Und dann wird es ja noch weitergeführt. Das liegt ja alles dann auch nur daran, weil Düsseldorf im Nachmittagsspiel da den Elfmeter gegen sich nicht bekommen hat und so. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Das ist, dann könntest du auch sagen, mit den Karten jetzt, das lag daran, weil ja der Schiedsrichter im Spiel gegen Rostock, der hat ja 11 Karten gezeigt, wo es keine brauchte.
Ja, ja,
dann macht man jetzt halt weniger. Was für ein Quatsch.
Ja,
also ich glaube, klar bist du in irgendeiner Form beeinflusst von der Atmosphäre und von dem Druck des Spiels. Weil du als Schiedsrichter ja auch weißt, was in diesem Spiel auf dem Spiel steht, um es so zu formulieren.
Natürlich.
Na klar, aber ganz ehrlich, wenn der da steht und guckt sich auf dem Monitor an, 57.000 minus 8, 9 Kieler pfeifen wie beknackt da beim Elfmeter, bei der Elfmeterszene und er versucht sich das anzugucken. Ich glaube, da hast du andere Sachen im Kopf als irgendwelche Elfmeter aus dem Nachmittagsspiel oder vorher.
Es kann aber sein, dass das vielleicht dabei, es war ja eine relativ vergleichbare Szene am Nachmittagsspiel zwischen Düsseldorf und Fürth im Rheinstadion, hätte ich beinahe gesagt, also Merkur-Spiel-Arena heißt sie, glaube ich, jetzt. Aber vielleicht gibt es auch eine neue Anweisung, wie man in diesen Situationen vielleicht entscheiden sollte, oder Ratschläge von der Schiedsrichterkommission, kann sein, weil es war ein bisschen vergleichbar, war das schon. Und naja, Schwamm drüber, ist egal.
Ja.
Ne, und nochmal auf die Holstein-Qualität, du hast es angesprochen, personelle Nackenschläge wegzustecken. Da spielt Finn Porath das erste Mal in dieser Saison als linker Flügelverteidiger, gegen den Ball dann als linker Verteidiger in der Fünferkette. 24. Minute ohne 23. Minute ohne Not oder ohne gegnerische Einwirkung, sagt er auf einmal zu Boden, weil irgendwas Muskuläres da gerissen.
Man hat es im Fernsehbild, hat man es richtig gesehen, wie er den Ball spielt und dann fährt es ihm da hinten rein.
Ja, genau. So, da ist dann natürlich erstmal per se der Masterplan über den Haufen. Dann kommt Tom Rothe ins Spiel, der schon im Hinspiel gegen den HSV erstmal von der Bank zuschauen musste, weil man wahrscheinlich das Flügelspiel des HSV als so brandgefährlich sieht, dass vielleicht Tom Rothe auf der Position denn mit seinen Qualitäten, aber vielleicht nicht der erste Mann ist, auch kommt rein. Und andere Mannschaften würden vielleicht in so einer Situation auch vielleicht ein bisschen einknicken oder oh Mist oder irgend sowas. Ne? Nee, das passt natürlich zu Holstein anno 2024, dass Tom Rothe dann das Siegtor schießt. Ne? Mhm. Da müssen andere Clubs langsam wirklich denken, es sind da höhere Mächte im Spiel. Wie kann das denn alles nur sein? Das gibt's doch überhaupt nicht, ne? Also, und dann sitzt Steffen Baumgart, der HSV-Trainer, nach dem Spiel da und ist natürlich, kann man ja nachvollziehen, erschüttert über das Ergebnis und über die Leistung war er nicht erschüttert. Das hat mich wiederum ein bisschen erschüttert, weil ich wäre als HSV-Trainer erschüttert gewesen über diese Einfallslosigkeit, aber im Angriff. Aber sei es drum. Und ein Erklärungsansatz von ihm war denn, dass Laszlo Benes gefehlt hat als Topscorer und Spielmacher. Na klar, das ist ein super Spieler. Der macht schon manchmal den Unterschied, ist ganz klar, aber mit ihm hat es in der letzten Zeit auch nicht so funktioniert, daran sei dann auch mal dran erinnert. Ich habe in dem Moment nur gedacht, also wenn unser Erfolgstrainer Marcel Rapp jetzt ansetzen würde, wäre in dieser Saison aber nicht ein Spiel von vermeintlichen, kaum zu ersetzenden Leistungsträgern, nicht ein Spiel, sondern über Wochen ausgefallen ist, denn wäre bei Steffen Baumgart erstmal 2 Minuten Sendepause gewesen, alleine bei der Aufzählung der Namen. Ne? Und ich finde sowas immer, also klingt immer ein bisschen sehr, sehr nach irgendwie einem Haltegriff, der gar nicht vorhanden ist.
Ja, es ist, schwimmen halt die Felder davon, ja. Todo completo. Also das ist ja irgendwie, ich fand's auch dann, sich aufzuregen über das Gegentor, ist alles in Ordnung, aber du musst in die Betrachtung dann halt auch die Elfmeterszene mit einbeziehen, so, dass er das ja auch überhaupt nicht, spielt ja keine Rolle, hat ja nie stattgefunden. Eben. So, das fand ich halt auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Aber da ist man natürlich dann als jemand, der es mit Holstein hält, kann man das dann den Kopf schütteln und, wie du sagst, weglächeln. Das ist dann...
Wir hatten ja, das passt ja auch dazu, ne? Wir hatten ja in der vergangenen Woche hatte ich ja gehofft, dass der HSV vielleicht irgendwie die Hymne spielt, die Holstein-Hymne kam noch besser in An- und Abführungszeichen. Es wurde nicht nur die Hymne nicht gespielt, sondern auch die Mannschaftsaufstellung der Kieler wurde jetzt nicht wie üblich mit der Nummer 4 so wie noch und dann meinetwegen im Schnelldurchlauf, dass die da jetzt nicht jeden Spieler noch einzeln abfeiern, das kann ich ja verstehen. Nee, wurde einfach die taktische Aufstellung an die Videowand geworfen, dann wurde ein Satz dazu gesagt, bla bla bla, so kennen wir noch von früher und so weiter und fertig. Ja, ich finde das respektlos und deshalb ist es vielleicht auch so, dass vielleicht ist der HSV auch zu sehr von sich und seiner Sache überzeugt, sowas könnte man da rein interpretieren. Das ist einfach, ich sag's nochmal, das ist einfach gegenüber dem Gastverein, egal ob das Holstein ist oder SV Elversberg oder so, es ist einfach respektlos. Das macht man nicht. Also es ist außerhalb meiner Vorstellungskraft. Also ich muss den Gast ja, um Gottes Willen, der soll ja nicht abgefeiert werden vom Heimpublikum und von der Stadionregie. Aber eine gewisse Form von Respekt muss man ihm schon gegenüberbringen. Und so tritt man dann auch auf und weiß auch, wie man denn so einen Gegner vielleicht niederringen kann. Also sollte der HSV vielleicht mal Brainstorming betreiben, weil da gehört nämlich vieles dazu, um Spiele zu gewinnen. Jetzt hat Deutschland
das, was böse Zungen als Pfeffersäcke bezeichnen.
Ja, das ist also ich finde es uncool, muss ich wirklich sagen, ne? Also da jetzt sieht's für den HSV natürlich extrem miserabel aus.
Ja.
Da ist ja schon der Mediennachklapp ist ja schon abgesangt.
Ja, aber das auch nochmal ein Satz dazu. Ne? Es ist ja immer noch so, es wird immer geschrieben, HSV verliert, HSV patzt,
ja.
HSV das und nicht Holstein, also das kommt dann auch, aber ja. Erst dahinter so Holstein, ja, Tabellenführer Holstein schlägt auch den HSV und marschiert in Richtung Bundesliga. Es ist immer aus HSV-Sicht, ne?
Ja, ja.
Es ist so geil und ich habe wirklich an einigen Stellen gelesen, HSV patzt gegen Holstein.
Ja.
Klar haben wir hier die Kieler Brille auf, ne? Ja. Das ist logisch, aber wie kann man das bitte sehen? Ja. Der Tabellenführer gewinnt und die andere Mannschaft patzt.
Ja.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, kann man ja auch
aber
nicht.
Aber das ist nach wie vor ist das so, ne? Das ist alles so zentriert ist. Und
das soll mal so bleiben. Das soll alles gerne so bleiben.
Ist alles in Ordnung. Und ist ja dann auch, wenn wir das dann weiter spinnen und es wird dann in der kommenden Saison eine Etage höher, dann wird uns das ja weiter begleiten.
Ja,
diese Sichtweise.
Herrlich. Wunderbar.
Die dann ja aber auch eher vertretbar ist, sag ich mal, als das jetzt ist von einem Tabellenvierten, der schon 9 Punkte Rückstand hat, dann zu sagen, sie patzen gegen den Tabellenführer, fand ich einfach.
Ja, du hast recht. Das ist erstaunlich.
Ja.
Denjenigen sei gesagt, dass Holstein jetzt bekanntermaßen 6 Siege in Folge ohne Gegentor hat, was schon natürlich Vereinsrekord ist, aber Vereinsrekord, was ist das schon, ne? Wenn All-Time-Zweitliga-Rekord winkt, ne? Denn bei einem neuerlichen Sieg, man macht es ja gar nicht glauben und macht es gar nicht aussprechen, ohne Gegentor, hätte man Arminia Bielefeld mit 7 Siegen ohne eben Einschlag im eigenen Netz aus der Saison 2009-2010 den All-Time-Zweitliga-Rekord eingestellt. Ob das jetzt, sag ich mal, die oberste Prämisse ist in der Spielvorbereitung, wage ich zu bezweifeln. Aber es wäre sicherlich ein Sunshine-Fact am Seitenrand.
Außerdem kein Gegentor zu kassieren, ist ja immer eine ganz gute Grundlage.
Ja, das könnte schon ein Masterplan sein, aber jetzt nicht diese Statistik, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn es dann dabei rauskommt, umso besser. Also Marcel Rapp hat ja in der Vorwoche gesagt, er wollte mit seiner Mannschaft Fußstapfen in der Liga hinterlassen. Also ein All-Time-Rekord dieser Qualitätsgüte, das wären jetzt schon richtige Fußstapfen.
Ja, definitiv.
Wenn man sich das vorstellt, das ist 2009, 2010, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her irgendwo. Ne? Mhm. Also das wäre schon klasse.
Dafür muss man die Bude hinten dicht halten gegen Kaiserslautern.
Ja.
Interessantes Spiel, Rollen sind so klar verteilt, ne? Holstein ist im Flow, Holstein ist Tabellenführer, Kaiserslautern ist Vorletzter, Kaiserslautern steckt ultra tief in der Krise, also da kann man auch mal sagen, da hat sich so ein Trainerwechsel auch mal absolut überhaupt gar nicht ausgezahlt. Das ist ja, wirkt ja teilweise völlig verzweifelt, also das Spiel gegen Wiesbaden jetzt nochmal angeguckt, erste Halbzeit, alles okay, da hat man auch gesehen, warum Wiesbaden in der Rückrunde so schlecht ist und dann weiß ich nicht, dann
geht nichts mehr, ne?
Schicken sie die bösen Zwillingsbrüder auf den Platz da, also geht gar nichts mehr, ne? Ergebnis verwalten können die überhaupt nicht,
nee.
Keine Stabilität mehr, keine Ideen, keine Überzeugung, also das ist wirklich echt erschreckend teilweise,
Wiesbaden passiert. Müssen sich danach die Haare raufen und ärgern bis unsere Dachluke, dass sie da nicht gewonnen haben noch in der zweiten Halbzeit, so viel Geschenke und also das gibt's ja gar nicht.
Also insofern ist dann eher wieder die Aufgabe jetzt nach dem wie soll man sagen Highlight Ausreißer nach oben Topspielcharakter HSV wieder einen Schritt zurückgehen, wieder die Aufgaben, die du vorher hattest gegen Osnabrück, ne, das, wobei Osnabrück deutlich besser verteidigt als Kaiserslautern, muss man dazu sagen. Kaiserslautern hat obwohl also in der Rückrunde, ne, Osnabrück hat immer noch ein Gegentor mehr als Kaiserslautern. 60 nämlich, Kaiserslautern 59, zweitschlechteste Defensive. Mhm. Also da ist, würde man jetzt einfach mal sagen, da ist für Holstein was drin, was Tore angeht. Aber auch Kaiserslautern kann Tore schießen. Also das, normalerweise war es ja auch so eine Mannschaft, wo es eher, da hat man halt hinten drei kassiert, aber man war auch in der Lage, vorne vier zu schießen. Ne? Haben mit Ragnar Ache hervorragenden Kopfballspieler. Haben Opoku, Redondo viel Tempo, eigentlich prädestiniert fürs Umschaltspiel. Das heißt, auch da lauern für Holstein dann Gefahren. Wenn du halt das gegnerische Tor bespielst die ganze Zeit, musst du halt auch gucken, dass du die Restfeldverteidigung vernünftig organisierst. Schanz
Siemakala ist auch noch im Kader.
Richtig, ausgeliehen. Auch sehr, sehr viel Tempo, ne?
Ja,
wenn
er denn spielt.
Keine große Rolle gespielt hat in der Pfalz.
Nicht nur im letzten Spiel, sondern eigentlich eine Nominierung zum Tor des Monats hat er sich mit so einem Volley-Kracher als Joker. Ansonsten spielt ja im System Funkel zumindest wie vorher auch schon keine Rolle, ne?
Da sind andere auch davor, ne? Also Opoku, Puchac zum Beispiel.
Hanslik, auch aus Kiel bekannt noch.
Richtig. Und Kiel-Spezialist. Muss man gegen Holstein getroffen.
Das ist wirklich, es ist eine Melange, die Gefahren birgt. Wobei ich jetzt ehrlichkeitshalber sage, jedes Spiel ist Topspiel, ne? Also ich glaube nicht, dass ein Kieler Spieler auch nur ansatzweise, zumindest in seiner mentalen Vorbereitung ansatzweise auch nur ein Mühe zurückschraubt oder sowas. Nein. Das sind jetzt noch die vier Spiele, die noch zu gehen sind, und das ist, ob der Kaiserslautern jetzt Tabellenvorletzter ist oder China-Fan in Sack Reisum, das ist egal. Jetzt ist absolute Crunch-Time. Und da wird man mit voller Fokussierung und jeden Zweikampf sich wieder anfeuern, wie es die ganze Saison über ist, und jetzt nochmal eine Schippe mehr drauf. Also da mache ich mir weniger Sorgen, aber diese Crunch-Time haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, und man wird es auch jetzt wieder sehen. Es werden absonderliche Dinge passieren. Mhm. Darauf muss man sich einfach einstellen. Da passieren, die sind nicht zu erklären, diese Dinge. Das ist auch nicht nur Nervensache. Da ist manchmal, als wenn der liebe Fußballgott irgendwie denkt, oh, wir wollen das mal ein bisschen hier noch ein bisschen spannend machen, oder ich weiß nicht. Irre Sachen.
Ich muss da manchmal dran denken, es ist so, ich bin ja sehr viel im US-Sport unterwegs, und ich finde, da gibt es so sehr lustige Sachen. Die Amis sind da, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, mit Statistiken und so, die sind ja echt positiv beknackt, was die da alles immer rausholen und so. Und ich musste da auch dran denken, weil vieles sich halt auch irgendwie übertragen lässt, einfach auf Sport allgemein. Wenn man die in der Saison, die ja jetzt gerade Pause hatte, wenn man da sonntags 19 Uhr unserer Zeit sich die Konferenz anguckt vom NFL Network, NFL Red Zone, ganz hervorragend. Und dann ist nämlich immer so ein Footballspiel mit Pausen und so weiter, geht ja so 3 Stunden Büschen oder irgendwie sowas in der Art. Und dann ist immer die letzte Stunde, wird dann immer Witching Hour genannt, ne? Also die verhexte Stunde, wo am Ende Führungen werden zu Niederlagen und Rückstände werden zu Siegen, und man weiß gar nicht, was da alles irgendwie passiert. Und das, finde ich, lässt sich so hervorragend übertragen auf diese Saison. Dass jetzt am Ende, das kann wirklich passieren, wie du sagst, dass da auf einmal du fällst aus allen Wolken und du denkst, was ist denn hier los?
Ja.
Was passiert jetzt, ne?
Ja, genau.
Und da ist halt, Holstein ist im Flow, und den Flow willst du beibehalten, das werden sie auch irgendwie hinkriegen. Also die werden jetzt ja nicht völlig blutleer auftreten nach diesen ganzen Wochen. Das ist, glaube ich, alleine schon nicht möglich.
Nee.
Aber trotzdem musst du halt immer gewahrschaut sein, dass du fokussiert bleibst, dass da auch was, dass da blöde Sachen passieren können.
Ja.
Und dass du auch in Rückstand geraten kannst. Ne?
Ja, sowas. Ne?
Also einfach doof, aus dem Nichts oder wie auch immer.
Ja.
Und dass dann 15.000 im Stadion denken,
Rummel
und so, ne? Also das ist hier nicht so schlimm wie woanders, aber kann alles passieren.
Ja,
ne? Also
das kommt natürlich jetzt auch auf die Zuschauer, seid dran erinnert, wir haben es angesprochen, Luis Holtby fehlt im Mittelfeld, dafür im zentralen Mittelfeld, dafür wird Nikola Remberg oder Marvin Schulz werden mit hoher Wahrscheinlichkeit an seiner Stelle auflaufen. Nichtsdestotrotz sind natürlich seine strategischen Fähigkeiten gerade in so einem Spiel schwer zu ersetzen. Es muss dann ein bisschen was anderes passieren, noch mehr Dynamik vielleicht oder noch mehr Umschaltspiel, je nachdem, wie die taktische Vorgabe des Trainerstaffs dann sein wird. Und da kommt es eben jetzt auch, das muss man auch ganz klar sagen, auf die Heimzuschauer an, ne? Kaiserslautern wird wieder mit der großen Fanbase, der Block wird voll sein. Und da gilt es jetzt einfach, auch wenn das mal nicht so rund läuft auf dem Feld, jetzt sind es nur noch 2 Heimspiele.
Ja.
Und da ist jeder Zuschauer gefordert, auch wenn es nicht so rund läuft, zu klatschen, zu jubeln, anzufeuern. Und das braucht die Mannschaft jetzt. Diese Phasen werden kommen. Da bin ich fest. Also wenn das nicht kommt, dann ich hoffe nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Phasen kommen werden, sind eigentlich nicht so klein, wenn man. Und da gilt es dann auch moralisch aufzubauen von den Tribünen her. Also kleiner Appell, nicht das große Murren oder sonstiges anfangen, sondern wirklich jetzt gilt es an allen Fronten.
Aber ich glaube, da ist ja, das ist ja tatsächlich so, jetzt im Moment arbeiten ja Mannschaft und Fans und Zuschauer Hand in Hand. Die Stimmung ist allgemein allerbest. Ganz viele sind ja auch jetzt schon so, dass sie sagen, unfassbar stark und gut anzusehen. Und da ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man dann jetzt nochmal ein Spiel verliert, so, ne? Also ich glaube nicht, dass da sofort irgendwie Gegenwind einem entgegenschlägt.
Nein, das nicht.
Aber man ist halt, wie gesagt, so erste Halbzeit HSV, da konnte man als jemand, der jetzt durch die letzten Wochen sich selbst auch in so einen Zuschauer-Hype gebracht hat, konnte man schon ein bisschen ich will nicht sagen verwundert, aber es war einfach ein anderes Spiel.
Ja,
und da muss man dann auch ja als Zuschauer für sich erstmal drauf reagieren und drauf kommen.
Es war auf Augenhöhe, ne?
Ja,
eine Halbzeit.
Ja,
ne?
Genau. Und nicht spektakulär. Es war mit ein bisschen auf Sicherheit bedacht. Es war solide. Es war nicht unansehnlich, aber es war halt jetzt wenig
Spektakel,
wenig Strafraumszenen. Ne? So
auch. Ja, weil der HSV eben auch gut gegen den Ball gearbeitet hat. Das muss man ehrlichkeitshalber zugeben. Ne?
Und auch da darfst du halt da nicht unruhig werden, wenn das gegen Kaiserslautern auch mal passieren sollte, weil du irgendwie die Lücke nicht findest, nicht in die Box kommst oder wie auch immer. Ne? Aber wie gesagt, es dürfte was gehen gegen Kaiserslautern.
Also wenn die Spieler so aufs gegnerische Tor abziehen wie gestern bei den abschließenden Schussübungen, in Persona speziell, nicht nur, aber speziell Timo Becker, dann mache ich mir allerdings weniger Sorgen, weil was der gestern für Dinger da reingeballert hat, das schepperte nur unterkante Latte im Netz, wow, zang, bong. Ich habe gedacht, das gibt's doch alles gar nicht. Ne?
Ja, er muss ja jetzt auch liefern, wenn er die 10 noch voll machen will.
Ja.
4 Spiele noch für 4 Tore.
Genau.
Und dann schnell fertig machen und Gelsenkirchen.
Ja, das wurde das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber auszuschließen ist das natürlich nicht. Wobei, ich glaube, Steven Skripski käme dann, wenn er das wieder als Kompagnon mit möchte oder so, käme dann in gewisse Konflikte, weil er ja auch für Düsseldorf schon mal das Düsseldorfer Trikot übergestriffen hat. Also weiß nicht, ob sie es nochmal machen, aber wenn, so what, ist
alles
egal.
Alles gut,
ne?
Genau, würde ich auch so sehen. Ganz genau, wenn sie es schaffen und vernünftig auf sich aufpassen.
Ja, davon gehe ich doch mal aus irgendwo.
Ist alles in Ordnung.
Ja.
Genau.
Naja, und was die Zuschauer anbelangt, ich sage mal, mache ich mir jetzt auch, das ist ja war nur so ein obligatorischer Appell oder so. Ich mache mir da nicht ernsthaft Sorgen, wenn man sich die Devotionalien anguckt, die mittlerweile auf dem Markt vorhanden sind, um auch außerhalb der Spiele seine Verbundenheit zu zeigen. Also die üblichen verdächtigen Sachen da in dem Moment, die können wir jetzt mal vernachlässigen, wer jetzt also das ein bisschen exklusiver haben möchte, vielleicht für seinen eigenen Garten, da könnte ich dann einen Strandkorb in Holstein Branding empfehlen, ist mir jetzt zufälligerweise bei einem Besuch eines Gartencenters aufgefallen. Das sah schon sehr geschmeidig aus. Also wenn man das dann mit der Restfamilie in Einklang bringen kann, dass es da von keine Einwände gibt und man möchte sich das gönnen. Also das ist schon eine Empfehlung. Der sah schon ziemlich cool aus. Ne? Also
warum nicht?
Also gibt natürlich auch eine Fußmatte, ne? Aber wer will eine Fußmatte? Ich will da nicht Holstein mit Füßen treten. Ne? Also, aber anders vielleicht als Eingangsbereich, da weiß man auch gleich, wo Bartels den Most holt.
Ja, wo der Storch die Locken hat.
Ne? Genau.
Ja, herrlich. Mhm. Ja, Strandkorb gibt es bestimmt, aber Gartenzwerge gibt es, glaube ich, auch.
Bestimmt,
habe ich jetzt nicht.
Ja, man kann sich das ganz kommod machen irgendwo. Ne?
Das denke ich auch. Da wird, glaube ich, von uns auch nochmal was kommen jetzt in der nächsten Zeit, wie man sich gut ausstattet.
Siehste?
Mit Holstein-Sachen. Dann machen wir, glaube ich, nochmal. Ich habe noch Kategorie, wo ich immer noch keinen Namen für habe. Ich komme nicht dazu, mir was auszudenken. Und ich kriege auch keine Vorschläge von euch. Unnützes Wissen, Statistiken, die furchtbar interessant sind, aber dir nicht weiterhelfen. Holstein ist das jetzt zum Thema Kaiserslautern und wie dieses Spiel laufen könnte. Oder könnte, sollte, dürfte. Holstein ist die beste Mannschaft der Liga nach Führung. Mhm. 22 Mal geführt, 19 Mal gewonnen. Mhm. Das heißt, wenn Holstein führt, dann sieht's gut aus. 2-mal Remis. Mhm. Jetzt kommt wieder dein Holstein-Wissen. Wann Remis nach Führung?
Boah. Elversberg.
Richtig.
Das zweite habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel.
Das zählt auch eigentlich nicht mehr. Es war 90. plus 7, der Ausgleich. Magdeburg.
Ach ja, stopp. Klar,
Logo. Und einmal verloren.
Ja, das war gegen Eintracht Braunschweig.
Das war das Rückrundenauftakt, genau, im Holsteinstadion. Das heißt, da haben wir uns auch schon mal erlebt. Im Schnitt aber 2,68 Punkte nach Führung. Das ist Liga-Bestwert, wie gesagt. Kaiserslautern mit Abstand die schlechteste Mannschaft nach Führung.
Ja.
Ja, man denkt jetzt, ja gut, die führen ja auch nicht so oft. Also Holstein 22 Mal geführt und Kaiserslautern 20 Mal.
Ja, ist irre, ne?
20 Mal geführt, also nur 2-mal weniger als Holstein, aber davon nur 8 gewonnen.
Ja, es ist.
Und 5 unentschieden, 7-mal verloren.
Ja, das ist verrückt. Also,
wie in Wiesbaden jetzt. Also, ja. die verwalten halt, können die gar nicht. Und, also, zweitmeiste Führung mit 20 und mit 21 auch die meisten Rückstände in der Saison. Mhm. Und davon dann 16-mal verloren.
Ja.
Und 2 Remis, 3 Niederlagen. Zum Vergleich da, Holstein, da zeigt sich dann die Stabilität. 12-mal in Rückstand gewesen. 7 verloren, 2 unentschieden, 3 noch gewonnen.
In der Comeback-Tabelle sind sie, glaube ich, ganz gut.
Beide 11 Punkte nach Rückstand, Kaiserslautern und Holstein.
Das ist natürlich blöd, du fällst in der Comeback-Tabelle natürlich ziemlich weit zurück, so ziemlich aus. Schnell zurück, wenn du nicht mehr in Rückstand gerätst. Ne?
So sieht's aus. Nur St. Pauli ist mit 12-mal noch seltener in Rückstand geraten. Das ist, ja, die Tabelle, die ist dann nicht für Holstein.
Nee.
Also sollte Holstein führen, sieht es gut aus, aber wir wissen auch Braunschweig, wie es andersrum mal laufen kann. Genau. Und die viel interessanteren und wichtigeren Zahlen sind ja, um das nochmal zu sagen, gewinnt Holstein und Düsseldorf gewinnt nicht auf Schalke, kann der Aufstieg schon in Wiesbaden perfekt gemacht werden.
Mit einem Sieg dann, ne?
Mit einem Sieg dann.
Mhm.
Genau, oder wenn Düsseldorf sogar verliert auf Schalke, auch mit einem Unentschieden in Wiesbaden.
Ja.
Nur um das mal gesagt
zu haben. Ja, ist richtig.
Wir wollen ja alle, weil ich wurde jetzt in den letzten 3 Tagen, glaube ich, 12-mal gefragt, wann kann Holstein denn jetzt eigentlich aufsteigen? Mhm. Also, Service-Tweet hätte man gesagt früher auf Twitter. Service-Podcast Satz.
Also, Announcement.
Genau. Ja, genau. Also, lässt Düsseldorf Punkte und Holstein gewinnt gegen Kaiserslautern, kann in Wiesbaden der Aufstieg perfekt gemacht werden.
Ja.
Nur so viel dazu. Jetzt am Sonntag noch nicht. Das heißt, wir können auch nächste Woche nochmal in Ruhe erklären, wie es denn jetzt aussieht.
Also ich die Gemengelage einschätze, wenn ich das sagen darf, meine persönliche Prognose ist, die marschieren im Gleichschritt entweder mit Düsseldorf und Holstein, entweder mit Siegen oder mit vielleicht einem Unentschieden dazwischen, wer weiß das schon so genau. Und dann kommt es im letzten Heimspiel gegen Fortuna zum Showdown und da reicht Holstein dann ein Unentschieden und das wäre von der Dramaturgie natürlich kaum noch zu ertragen.
Das stimmt.
Aber ich befürchte, da läuft vieles drauf hinaus.
Und, man muss dazu sagen, also das Spiel ist sehr lange restlos ausverkauft, aber letztes Heimspiel gegen Düsseldorf, ihr könnt 2 Tickets gewinnen bei uns für das Heimspiel gegen Düsseldorf, was ausverkauft ist.
Darf ich auch mitmachen?
Gegen gerade, ich glaube, es ist zu nah am Betrieb hier. Ich glaube, es geht nicht. Auf der Gegengrade Block K1, also der Sitzplatzblock, der an dem Block J, an dem noch fast Holstein-Fanblock dran ist, 2 Sitzplatzkarten. Klickt euch gerne mal rein bei uns, verlinken das auch in dem Artikel hier zum Podcast nochmal, macht gerne mit. Dann Heimspiel gegen Düsseldorf am 11. Mai, 20.30 Uhr. Wenn ihr noch dabei sein wollt, macht gerne mit.
Und wenn man sich sicher ist, dass man das nervlich auch verkraftet, ne?
Das stimmt.
Das sollte man vorher vielleicht nochmal zum Check-up gehen oder einen persönlichen Check-up machen, irgendwo, wie belastbar man ist, weil ich hoffe natürlich, dass deine Rechnung oder deine Möglichkeit, die du eben aufgezeigt hast, dass sie natürlich aufgeht. Aber ich, wie gesagt, ich tippe eher auf die andere Variante und ja, das ist dann schon mal eine Geschichte. Da kann man sich schon mal ganz nervlich betrachtet schon mal eine ganz dicke Jacke überziehen, dass man da nicht Schüttelfrost bekommt im Vorfeld. Und während des Spiels.
Könnte aber schwierig werden, glaube ich, so kurzfristig noch einen Termin beim Kardiologen zu kriegen.
wenn man sagt, ich habe eine Karte für Holstein.
Vielleicht hilft das.
Ja. Aber oder der sagt dann,
Warum wollen Sie denn mit 25 schon Ihr Herz checken lassen? Ich muss zu Holstein gegen Düsseldorf.
Ja, oder er sagt dann, wenn er gar keinen Termin hat, jo, wenn Sie die Karte mir geben, dann mache ich das. Ne?
Unmoralische Ticketangebote.
Ja, genau, genau.
Auch da nochmal muss man sagen, Achtung, das ist ja bei Holstein bisher noch nicht so gewesen, aber jetzt geht's ja los.
Ja.
Bitte nicht auf irgendwelche Facebook-Ticket-Angebote oder sonst was irgendwie reinfallen. Ne? Nur vorsichtig sein.
Ja.
Es gibt bei Holstein eine sehr einfache Möglichkeit, wirklich Tickets weiterzugeben über, die sind ja so im Wallet auf dem Handy und so, es geht alles, ne? Mhm. Aber hat auch da alles schon gegeben, mit doppelt weitergegeben und weitergeschickten und dann steht man vorm Stadion, kommt nicht rein und so und hat viel Geld ausgegeben. Bitte, bitte vorsichtig, macht lieber beim Gewinnspiel mit bei uns, das sind zwei echte Tickets, das kann ich versichern und die gehen auch nur an die Gewinner und damit geht's los, ja, nur um das nochmal zu sagen.
Ja, ja.
In diesem Sinne
freuen
wir uns auf das Heimspiel, auf das vorletzte Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen den 1. FC Kaiserslautern.
Mhm.
Anstoß 13 Uhr im ausverkauften Holsteinstadion. Und dann gucken wir mal, ob es was wird mit der Einstellung des Rekordes und dass Bielefeld dann nicht nur von der Landkarte, sondern auch aus der Zweitliga-Rekordstatistik verschwindet.
Nicht gestrichen, aber zumindest den ersten Platz teilen muss. Ne?
Ja, so sieht's aus.
Ja, ja.
Insofern, wir gucken mal,
wie
das wird und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Wir sind natürlich mit allem großen Besteck, wie man so schön sagt, vor Ort. Spielbericht, Live-Ticker natürlich schon anderthalb Stunden vor dem Anpfiff. Statistiknoten, Kommentar, alles, was ihr irgendwie braucht, wenn es noch spezielle Infos gibt, findet ihr alles bei uns. Und nächsten Mittwoch sind wir dann wieder hier und gucken dann mal, wie die Konstellation aussieht und was wir zu berichten haben und ob wir mal wieder über ein Gegentor sprechen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht.
Ach, was war das gleich?
Ja, ich weiß nicht. Müssen wir nochmal recherchieren dann. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Und ein schönes Wochenende mit Fußball und Holstein euch da draußen und dann bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.